Thema, das Grundthema vom heutigen Morgen heisst geistliche Reife entwickeln und das schon zum 12. Mal. Da könnte man vielleicht denken, ist das nicht ein bisschen genug? Ist das nicht ein bisschen zu viel? Ich bin tief davon überzeugt, dass es nicht zu viel ist, weil das eines der Hauptanliegen von Jesus ist. Ein Herzensanliegen. Jesus will nicht, dass wir als Christen uns irgendwann mit den Jahren nur noch im eigenen Kreis drehen, sondern Jesus will, das ist sein Anliegen, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Unser Denken, unser Tun. Jesus will, dass wir an innerer Stärke und an innerer Reife gewinnen. Jesus will, dass wir in der Nachfolge wachsen. Ich war gestern an der Delegiertenkonferenz, die der FWG Schweiz, das hat mich so ermutigt. Da war das den ganzen Tag das Thema. Da ist gesagt, es geht nicht darum, dass man das Wort Gottes nur beäugt. Ich habe das noch gar nie gehört. Es geht nicht darum, dass man zu der Bibel einfach Ja sagen in Bezug auf ihre Richtigkeit. Sondern es geht darum, und das ehrt Gott, das möchte Jesus, dass man wachsen in der Jüngerschaft, in der Nachfolge. Und um das geht es auch heute Morgen. Geistliche Reife entwickeln, heute durch gesundmachende Ehrfurcht vor einem lebendigen Gott. Die Bibel redet ja viel davon, von dieser Ehrfurcht. Die Bibel braucht viel den gleichen Begriff, nämlich die Furcht des Herrn. Das grosse Thema in der Bibel. Und heute Morgen geht es um die gesundmachende Ehrfurcht von dem Gott. Einige von euch, die vielleicht gut zugelassen haben in dieser Predigtreihe, denken vielleicht, ja, das ist das Lieblingswort von Matthias, das Wort gesund. Gesunde Fundament und jetzt gesund machen die Ehrfurcht. Aber ich glaube, dass das mehr ist als nur ein Lieblingswort von mir, nämlich das ist ein Lieblingswort von Gott. Achtet euch, wie viel der Begriff in der Bibel vorkommt, gesund. Meistens braucht die Bibel ja ein anderes Wort, nämlich das Wort heil. Heilmachend, heilbringend. Wenn man mal in der Konkordanz schaut, im Computerkonkordanz kann man das einfach machen, Heil eingeben, da kommen hunderte von Bibelstellen. Das ist Gottes Herzensanliegen. Gesund machen, heil machen. Von Jesus heißt es mehrmals, er machte die Menschen gesund. Und im Neuen Testament heißt es von der gesundmachenden Lehre. Und ganz allgemein, wenn von gesundmachend redet ist, dann ist immer etwas ganz anderes auch in der Nähe, ganz in der Nähe, nämlich das Gegenteil. Sachen, die also krank machen oder krank sind. Wenn es um gesundmachend geht, dann sind Sachen in der Nähe, die eben Leid verursachen, die schlecht sind. Und heute Morgen heisst das Thema gesundmachende Ehrfurcht vor Gott. Und das Gegenteil ist zum Beispiel die Vorstellung von einem harmlosen, von einem süßlichen, lieben Gott. Die Vorstellung von einem super soften Gott. Von einem Papi-Gott, dem man auf dem Schoß sitzen kann, dem über die Haare streicheln. Verstehe mich recht, ich will nicht spotten darüber. Es gibt Menschen, die das wirklich so erleben. Aber von einem Gott, der mich so fest liebt, ein lieber Gott, wo ich machen kann, was ich will, wo alles abliegt, was ich denke und mache. Und gerade diese Vorstellung hat Menschen immer wieder krank gemacht. Hat Menschen in die Irre geführt. Hat Menschen sogar zu Bestien werden. Der Dr. Kleist Eickhoff hat das sehr eindrücklich dargelegt, dass zum Beispiel die Nazi-Grössen im Dritten Reich, wie der Adolf Hitler oder wie der Goebbels und der Göring, wo die Teenager gewesen sind, haben die alle den christlichen Unterricht besucht. Und die sind in diesem christlichen Unterricht eingeseift worden mit einer Lehre über Gott, die damals sehr, sehr aufgekommen ist, nämlich die Lehre vom lieben Gott, der aber harmlos ist, völlig und süßlich ist, von dem man keinen Respekt haben muss. Und der Klaus Eickhoff sagt, da ist der Grundstein gelegt oder später bei diesen Männern, dass sie derartige Grausamkeiten verursacht haben und verübt haben an den Menschen. Dass sie jede innere Bremse verloren haben. Das macht Menschen krank. Das führt Menschen in die Irre. Ich zitiere den Klaus Eickhoff wörtlich, wo er sagt, der ganze Holocaust hat seine Ursache in dieser verfluchten Verharmlosung Gottes. Von einem Gott, wo man eben keinen Respekt haben muss. Und das macht Menschen krank. Das führt Menschen in die Irre. Ein zweites Gegenteil von der gesundmachenden Ehrfurcht von Gott ist etwas, was früher noch vielleicht ein bisschen mehr verbreitet war als heute, aber es gibt es immer noch, dass man Gott nur sieht als harter Richter. Ein harter Richter, der nichts entgeht. Und wer Gott nur so sieht, der hat immer ein schlechtes Gewissen. Der denkt immer, ich muss mich noch mehr anstrengen, um dem Gott zu genügen. Ich muss mich einfach noch mehr ansprechen. Das kann auch krank machen. Das kann zu dauernden inneren Verkrampfungen führen, das Gottesbild. Das kann sogar zu depressiven Verstimmungen führen. Und umso wichtiger ist es, eine gesund machende Ehrfurcht zu haben von dem lebendigen Gott. Und jetzt stellen wir vor der Frage, ja, wie ist denn das möglich? Und da müssen wir uns zuerst einmal die Frage stellen, ja, wer ist denn der Gott? Oder wie ist denn Gott eigentlich? Die einen sagen, das ist eine unpersönliche Kraft, die es irgendwo gibt. Andere sagen, das ist eine kosmische Energie, die hinter allem steht. Aber kann der Mensch überhaupt sagen, wer Gott ist und wie Gott ist? Kann das der Mensch? Die Bibel sagt ganz am Anfang, dass Gott gesagt hat, lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde. Und manchmal hat man heute fast das Gegenteil der Eindruck. Dass Menschen sagen, lasst uns Gott machen, nach unseren Vorstellungen, nach unserem Bild. Ich zitiere nochmals Klaus Eickhofer, er hat gesagt, wir Menschen, wir können tausend verschiedene Sachen denken, und gute Ideen haben, aber wir haben noch nie über die Worte entschieden, sondern die Worte entscheiden immer über uns. Richtig. Und darum, wenn wir zuerst fragen, wie ist denn wirklich Gott? Und dazu müssen wir den lebendigen Gott selber fragen. Und das Schöne ist, er gibt uns eine Antwort. Auf diese Frage. In seinem Wort, weil er sich in seinem Wort offenbart hat. Und dort sagt Gott von sich selber, und das ist quasi auch sein Name, der Name Yahweh, das heisst übersetzt schon im Alten Testament, sagt Gott, wer er ist, indem er sagt, ich bin der, wo ich bin. Das heisst, Gott sagt unter anderem noch, damit ich Gott definiere, wer ich bin. Das heisst, ich bin so, wie ich Gott sage, dass ich bin. Das heisst mit anderen Worten, ich habe es nicht nötig, dass Menschen versuchen zu definieren, wer ich bin und wie ich bin. Das sage ich. Ja, was sagt denn Gott von sich selber, wer er ist? Wir können heute Morgen unmöglich auf alle Wesensarten Gottes eingehen. Das würde ja den Rahmen des Gottesdienst sprengen. Ich möchte nur die zwei grossen Hauptlinien von Gottes Wesen heute Morgen aufzeigen. Es gibt eine Bibelstelle, wo die beiden Hauptwesensarten zusammengefasst sind in einem einzigen kurzen Satz. Nämlich im Römer 11, Vers 22. Wo Gottes Wort sagt, erkenne doch, wie Gott gleichzeitig gütig und streng ist. Erkenne doch, dass Gott gleichzeitig ganz gütig, aber gleichzeitig ganz streng ist. Und ich möchte hier dazu jede Bibelstelle jetzt lesen und anzeigen vorne an der Leinwand, wo stellvertretend für viele andere Bibelstellen steht. Aber es gibt noch viele ähnliche Bibelstellen in der Bibel. Die erste, erkenne doch, dass Gott gütig ist. Die finden im Titus 3, Vers 4. Da heißt, Gott zeigte seine Menschenfreundlichkeit und Liebe. Er ist unser Retter. Er rettete uns nicht wegen unseren guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Da sehen wir den wunderbaren und liebenden Gott, den wir in vielen Lobpreislieder besingen. Und wir können ihn nie genug besingen. Da sehen wir den Gott, der barmherzig ist. Das heisst, barmherzig ist das Wort Herz drin. Er hat ein grosses Herz für seine Schöpfung. Er hat ein grosses Herz für jeden Menschen, den er gemacht hat. Da sehen wir einen Gott, der gnädig ist. Obwohl er es nicht verdient hat, hat er uns gerettet, rausgerissen aus dem Sumpf, den wir ja selber verursacht haben. Am letzten Mittagstisch habe ich mit einer Frau so über den Tisch geredet. Und hat sie plötzlich ganz ein wüstes Wort gebraucht. Und ich tue es jetzt wiederholen. Man sollte ja im Gottesdienst nicht wüst reden, wie es die Wörter braucht, aber da passt es. Sie hat mir gesagt, unter anderem, ich bin so dankbar, dass Jesus mir den ganzen Scheissdreck, den ich gemacht habe, vergeht. Sie hat einverstanden, wir sind nicht wüst reden im Gottesdienst. Aber mich hat das beeindruckt, weil der Nachdruck. Ich bin mir bewusst, woher ich komme. So gütig ist Gott, so gnädig. Erkenne doch, wie Gott gleichzeitig so gütig, aber auch so streng ist. Und dazu möchte ich jetzt auch eine Bibelstelle zeigen, eine Stelle, wo so streng oder ernst ist, dass Prediger oft wagen, über diese Bibelstelle zu predigen. Ich glaube nicht, manche wagen es, darüber zu predigen. Obwohl es viele ähnliche Bibelstellen gibt in der Bibel, also im Hebräerbrief Kapitel 10, ab Vers 26. Ich bin kürzlich in der stillen Zeit wieder einmal darauf gestoßen, auf diese Stelle. Da ist sie. Wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, jetzt kommt ein wichtiges Wort, dass man es richtig versteht, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Alles, was uns dann noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichtes, die Aussicht auf jenes verzehrende Feuer, dem Gott alle übergeben wird, die sich gegen ihn stellen. In dieser Stelle und in vielen anderen wird uns zeigen, dass Gott absolut streng ist, dass Gott absolut heilig ist. In Gottes Gegenwart kann kein Falsch, kein Sünde um einen Augenblick bestehen. Und darum lesen wir in der Bibel oft, wenn Menschen Gott begegnet sind, hat sie ausgerufen, weh, ich vergehe. Und darum lesen wir in der Bibel, dass die Engel vor dem Thron Gottes ohne aufhören, Tag und Nacht rufen, heilig, heilig, heilig ist der lebendige Gott. Und da in dieser Stelle und in vielen anderen ist die Rede von einem richtenden Gott. Vom Zorn Gottes, vom verzehrenden Feuer. Von einem Gott, der streng ist, der konsequent ist. Von einem Gott, der auch bestraft. Da gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, das ist Altes Testament. Der Gott im Neuen Testament, der ist ganz anders. Habt ihr gemerkt, beide Stellen sind aus dem Neuen Testament. Übrigens gibt es im Neuen Testament noch deutlichere Stellen, dass Gott heilig ist als im Alten Testament. Auch in diesem Kapitel, wie der runter kommt, denn die Aussage, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nun, ich bin heute Morgen in dieser glücklichen Lage, dass wahrscheinlich die meisten von euch das glauben. Und trotzdem haben wir Christen manchmal Mühe. Nämlich Mühe mit dieser Frage, wie können wir die beiden Seiten Gottes zusammenbringen? Dass Gott einerseits so gütig und menschenfreundlich ist und dass Gott auf der anderen Seite so streng ist, so konsequent gegen das Böse ist. Wie bringen wir das zusammen? Aber das bringen wir nicht in den Gottesdienst hin. Aber ich möchte ein bisschen auf die Spur helfen. Wie bringen wir das zusammen? Dabei ist ganz wichtig, dass man sieht, dass Gott nicht ein fieser Richter ist. Gottes Zorn ist nicht so wie wir, wenn wir zornig werden, von den Worten sind. Wie geht es uns nachher, wenn wir mal so richtig zornig geworden sind? Fast immer sagen wir nachher, oh, jetzt bin ich aber ein bisschen zu weit gegangen. Jetzt habe ich aber ein bisschen überzogen. Oh, hätte ich gewisse Sachen lieber nicht gesagt, oder nicht? Oder hätte ich das nicht gemacht? So ist der menschliche Zorn, aber so ist nicht Gottes Zorn. Sondern Gottes Zorn und Gottes Gericht, das ist immer gerecht, nie willkürlich. Und wenn Gott straft, dann macht er nie einen Fehler. Er täuscht sich nie. Bei Gott gibt es nie einen Justizirrtum. Es ist bei den weltlichen Gericht, bei den besten Gericht. Sondern sein Gericht und seine Strafe ist immer gerecht. Er macht keine Fehler, er täuscht sich nicht. Ja, warum straft denn Gott überhaupt? Das passt doch nicht dazu, dass er gütig ist. Warum straft er überhaupt? Weil ihm das Unrecht nicht egal ist. Stellen wir uns einmal vor, Gott würde nie eingreifen ins Unrecht der Menschen. Er würde es immer nur laufen lassen. Wer kein Richter, das wäre ja fürchterlich. Dann wären nämlich wir Menschen untereinander allein gelassen. Das Schlimmste, was wir uns vorstellen können. Ich denke, da gäbe es ja schon lange keine Menschen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Menschen untereinander allein gelassen sind. Das haben schon die alten Römer gesagt. Ein Mensch ist des anderen Wolf. Es gibt nichts Schlimmeres für den Menschen als der andere Mensch. Das hören wir und sehen wir jeden Tag. Wie fies Menschen können sie, wie rückslos Menschen können sie. Aber Gott lässt das Unrecht nicht einfach laufen. Ein Beispiel, ich habe jahrelang in einer international tätigen Firma gearbeitet. In der Abteilung, wo ich war, in einer grossen Abteilung, hat meine Chefin die ein enormes Gerechtigkeitsempfinden gehabt. Eine Katholikin. Und wenn sie wieder mal von einer Sitzung gekommen ist, wo sie gefunden hat, das ist ungerecht, da hat sie zu mir gesagt, wenn sie gewusst hat, dass ich gläubig oder zumindest fromm bin, hat sie gesagt, weißt du, Matthias, die kommen alle mal vom Herrgott noch dran. Ich weiss nicht, wie viele Mal ich das gehört habe. Warum? Weil es überall ist in dieser Welt, die einfachen Arbeiter, da hat man immer ein bisschen mehr gedruckt, oder? Noch mehr arbeiten, noch mehr rausholen. Da hat es einige in der oberen Etage, nicht alle, aber einige, die haben das Geld sehr, sehr locker verdient. Mit ihrem guten Maul. Und oft sind die, die ohne dran die Schrauben angezogen haben. Ich weiß nicht, wie viele Mal sie das gehört haben. Die kommen beim Herrgott alle mal noch dran. Und ich habe es erlebt am Ende meiner Zeit in dieser Firma, dass sie dran gekommen sind. Ich habe gestaunt. Hat der Generaldirektor gewechselt und der hat innerhalb von einem Jahr die faulen Eier, da müssen wir mal so sagen, rausgeschossen. Und auf der Chefetage geht es dann schnell. Da ist das Papier einmal gekommen, der Herr sowieso muss bis morgen Mittag um 1 Büro geräumt haben. Ohne Angabe der Gründe. Das sind die Leute, die meine Chef immer wieder gesagt hat, der Herrgott, ihr nehmt die mal noch dran. Das nur mal als Beispiel. Gott ist nicht ungerecht, ihm ist es nicht egal. Er lässt dem Bösen nicht einfach freien Lauf, auch wenn er lang zuschaut. Gottes Zorn ist vollkommen. In seiner Liebe schaut er fürs Recht. Und darum hat Jesus auch müssen unsere Sünden auf sich nehmen. Und da hat es eine Strafe gegeben, die müssen beglichen werden. Da hat es eine Strafe gegeben, müssen zahlen werden. Darum hat Gott müssen unsere Schuld auf seinen Sohn Jesus Christus legen, damit der Zorn Gottes nicht uns Menschen trifft. Wie bringen wir das zusammen? Gottes Güte und Gottes Strenge. Ich habe es versucht aufzuschreiben. Am Kreuz sehen wir das. Wie das zusammenkommt. Da hat sich Gottes konsequente Strenge einerseits und Gottes konsequent unendliche Liebe sich miteinander verbunden. Und darum sagt der Prophet Jesaja schon im Alten Testament, er trug unsere Strafe, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und darum sollte man nie einseitig über Gott denken. Gott ist kein kosmischer Kuschelbär. Gott ist nicht wie ein abgebrochener Gartenzwerg. Wenn du Gott so siehst, wirst du nie Kraft haben, einen Bösen zu wehren in deinem Leben. Wenn du Gott nur einseitig siehst, wirst du auch nie Kraft haben, in deiner Umgebung einen Bösen zu wehren. Und es braucht Kraft. Zum Beispiel als Familienvater. Wenn du merkst, dass der Dreijährige kniert, plötzlich anfängt zu lügen wie gedruckt oder der Vierjährige. Oder gestern hat der Jugend Vorsitzende von der FWG Schweiz erzählt, dass er einen Fleckbub hat, der ist 14. Er hat das Geburtstagsfest gemacht und sie haben mit dem abgemacht, was so Rahmenbedingungen sind. Unter anderem kein Alkohol. Und am 9. sieht er schon der Fleckvater, dass der erste geht erbrechen, weil er zu viel getrunken hat. Und da hat er gesagt, um 9:30 habe ich die Geburtstagsparty gesprengt. Das hat mit Gottesfurcht zu tun. Oder wenn der Junior, das ist ein Junior, schon mit 3, 4 Jahren anfängt zu lügen, wie drückt, verstehe ich recht, als Eltern haben wir das nie im Griff. Aber es hat mit Gottesfurcht zu tun, dass man lehrt und sagt, in unserer Familie wird mit der Wort umgehen. Und wenn wir gar nur einseitig sind, haben wir keine Kraft dazu. Dann, ja, da kannst du halt nichts machen und schliesslich machen wir mal lehren lügen und wir werden ja nicht gesetzlich sein und so weiter. Erkenne doch, wie Gott gleichzeitig gütig und streng ist. Und ich habe mir in der Vorbereitung die Frage gestellt, warum ignorieren wir so leicht, ganz allgemein, aber auch unter uns Christen, dass Gott auch heilig und dass Gott auch streng ist. Ich denke, der Hauptgrund liegt darin, weil Gottes Fehlverhalten von uns Menschen meistens nicht sofort darauf reagiert. Weil es oft keine unmittelbare Folge hat. Sehen wir übrigens schon im Alten Testament bei den frommen Israeliten, lesen wir das mehrmals, dass sie gesagt haben, ja, der Herr sieht es ja nicht. Der Herr merkt es ja nicht. Und sie sind zum Schluss gekommen, weil das Unrecht von den Menschen nicht unmittelbare Konsequenzen hat, weil Gott nicht sofort reagiert. Und das ist noch heute so, dass wir in Gefahr sind, immer wieder zu denken, wenn ich mich nicht richtig verhalte, das ändert ja nichts an der Situation, das hat ja keine negativen Auswirkungen, ich kann ja genau gleich weiterleben, also in dem Fall ist es nicht so schlimm. Aber das ist ein ganz grosser Trugschluss. Die Bibel ist auch voll von solchen Beispielen, dass es ein Trugschluss ist. Nur ein Beispiel, das mich in der vergangenen Zeit sehr beschäftigt hat, die Geschichte vom alten Priester Eli. Der Eli war ja ein Gottesmann, das können wir wirklich sagen. Wirklich ein Gottesmann, aber er hat versagt im Verhalten gegenüber seinen Söhnen. Seine Söhne waren ja Priester im Haus Gottes, aber sie haben gestohlen, sie haben Opfer gestohlen, sie haben mit den Frauen geschlafen, die am Haus Gottes dienen haben, die haben ein richtiges Bordell aufgezogen im Haus Gottes. Und der Eli hat von dem gewusst, er hat gesagt, ja, nicht gut, was er da macht. Aber er hat die Party nicht gesprengt. Er hat das Bordell nicht gesprengt. Er hat sie eigentlich müssen absetzen. Als Priester Gottes. Und es ist jahrelang nichts passiert. Es ist ja genau gleich weitergegangen. Es ist ja Gott gleich. Haben wir einmal gesagt, wir können Geduld Gottes vergleichen mit einem riesigen Gummiband. Verstaunst, wie lange Gott Geduld hat und erwartet und erwartet und erwartet. Er hat noch länger Geduld, er greift nicht ein. Aber irgendwann kommt der Moment, wo es Knall macht. Und das ist beim Eli passiert und seine Söhne. Ein Schlag ins Gericht Gottes, können am einzigen Tag alle Söhne umkommen. Und der Eli ist bewegt, wenn man das liest, der Gottesmann. Sitzt auf dem Stuhl, geht rücklings runter und bricht sein Und jetzt stellen wir vor der Frage, warum reagiert Gott nicht sofort auf Unrecht? Ganz einfach, weil er das Gericht nicht liebt, sondern er ist viel lieber barmherzig, weil er viel lieber will, dass wir umkehren. Und die Bibel sagt, deine Sünde wird dich finden. Und darum will uns gerade Gottesfurcht ermutigen, dass wir ehrlich und aufrichtig leben vor dem Gott. Weil uns Gottesfurcht ermutigen, dass wir nicht Sachen tolerieren in unserem Leben, wo wir genau wissen im Innersten, das gefällt Gott nicht. Gottesfurcht will uns ermutigen, dass wir diese Sachen bereinigen und in die Ordnung bringen. Und schon bin ich eigentlich beim nächsten Punkt, wo heisst, was bedeutet denn das eigentlich? Gesund machende Ehrfurcht vor Gott. Was beinhaltet das eigentlich? Erkennet doch, wie Gott gleichzeitig gütig und streng ist. Das heisst, einerseits, wir können Gott ganz nachsehen. Wir können zu Gott eine ganz enge Beziehung haben. Und zwar so eng, wie wir sie zu keinem anderen Menschen haben können. Wie es Mariam vorher erzählt hat. Wir können tatsächlich auf seinem Schoß sitzen und seinen Pulsschlag im Bild spüren. Wir können ihm ganz nachsehen. Sie will man durch Jesus können rein vor Gott stehen. Durch das, was er gemacht hat. Wir können eine herzliche, innige Liebe zu ihm an einer Sitz und gleichzeitig nehmen wir ihn, wie wir es da vorne schon gesehen, nehmen wir ihn total ernst. Ehrfurcht haben vor Gott heisst nicht den Kinder Angst haben, sondern Ehrfurcht vor Gott haben heisst, es gibt niemand auf dieser Erde, auch kein Mensch, den man ernst oder ernster nehmen als der lebendige Gott. Und Jesus sagt uns auch, wenn wir die beiden Seiten miteinander verbinden können, es gibt niemanden, der man so nah im lebendigen Gott, aber es gibt auch niemanden, der so ernst nehmen will wie der lebendige Gott. Und Jesus bringt das zusammen, indem er sagt, wer mich liebt, wer mir ganz nah ist, der hält meine Gebote. Das heisst, er nimmt mich total ernst. Und so können wir in seiner Gnade und Gegenwart froh aufleben. Darum heisst es der Spruch vom Salomo, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Und wer in dieser Furcht vom Herrn lebt, der wird geistlich reif und der wird viel, viel Segen empfangen. Fast das ganze Buch von den Sprüchen ist ja voll von diesem Gedanken. Was für Segnungen es gibt durch die Furcht vom Herrn. Ich habe zwei Stellen aufgeschrieben. Sprüche 14, Vers 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Und jetzt kommt die Segnung, um die Fallen des Todes zu meiden. Oder Sprüche 16, Vers 6. Durch die Furcht des Herrn, jetzt kommt eine weitere Segnung, meidet man das Böse. Das heisst mit anderen Worten, wer Gott aus tiefstem Herzen achtet, der muss sich nicht so fest anstrengen und Nein sagen zu den Sachen, wo Gott Nein sagt. Wer Gott von ganzem Herzen achtet, der muss sich nicht extrem ansprechen, um Ja zu sagen zu den Sachen, wo Gott Ja sagt. Ich möchte es mit einem Beispiel zeigen. Wie viel Kraft braucht es für einen Nichtraucher, wenn ihm eine Zigarette angeboten wird? Was machen wir da als Nichtraucher? Jetzt kommst du ein Päckchen Ziggy, nimm doch eine. Was machst du? Sagst, oh, das braucht einen Haufen Kraft. Und eigentlich will ich nicht. Was machst du als Nichtraucher? Die meisten fangen an zu schmunzeln. Oder nicht? Wohl winkeln auf, wenn wir eine Zigarette bekommen. Und sagen, das brauche ich nicht. Ich habe schon oft gesagt, ich bin ein glücklicher Nichtraucher. Hm? Und ich ein glücklicher Raucher. Einfach als Bild. Was die Furcht vom Herrn für Segnungen hat. Sag es nochmal. Wer Gott aus tiefstem Herz achtet, der kann Nein sagen. Ohne grosse Anstrengung. Zu dem, wo Gott Nein sagt. Und auf der anderen Seite Ja sagen. Zu dem, wo Gott Ja sagt. Und noch weitere Segnungen. Es gäbe ja noch viele. Ich musste auswählen, weil ich nehme noch. Und eine letzte, die mir auch stark auf dem Herzen ist. Wo die Bibel auch darüber redet. Gesunde Ehrfurcht vor einem lebendigen Gott bewirkt automatisch auch einen gesunden Respekt gegenüber der Schöpfung Gottes und gegenüber den Menschen. Ich bin fest davon überzeugt, es hat einige hier Landwirte. Ein Bauer, der Furcht, Ehrfurcht vor Gott hat, der misshandelt nicht seine Tiere. Das kann er nicht. Also gesunde Ehrfurcht vor Gott bewirkt einen gesunden Respekt vor dem Geschöpf Gottes, vor den Menschen. Das heisst, wir sind aufrichtig und ehrlich im Umgang mit anderen Menschen. Ein Beispiel dazu, mein Vater war einmal Kandidat für das Gemeindepräsidium in unserem Dorf, also politisch. Er war nie in einer Partei. Da hat es eine Gruppe von Leuten gegeben, die einen Wahlkampf gemacht haben. Und die haben einen Slogan entworfen und der Slogan hat geheißen, er ist aufrichtig und ehrlich. Das hat mit Gottesfurcht zu tun. Und Tausende von Menschen, all die Jahrhunderte, haben ohne dass sie wählen haben, grosse Achtung gewonnen, auch vor Menschen von der Welt, durch Gottesfurcht. Ehrlich und aufrichtig sein im Umgang mit anderen Menschen. Das bewirkt Gottesfurcht und sie bewirkt vor allem auch einen respektvollen Umgang mit Mitchristen. Das wird in der Bibel noch besonders hervorgehoben. Ich möchte eine von mehreren Stellen jetzt einblenden. Römer 12, Vers 10, was heißt, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Ich glaube ganz fest, eine Ausstrahlung von einer Gemeinde liegt nicht nur darin, wie gepredigt wird, sondern die Ausstrahlung von einer Gemeinde liegt darin, was sie für eine Ausstrahlung dass sie hat, was man für einen Umgang miteinander hat in der Gemeinde. Ich hatte einen Studienkollegen, der ist ganz aus der Esoterik rausgekommen und er hat mir erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Er hat mir gesagt, er sei einmal in eine FEG in Murten eingeladen worden. Das erste Mal sein Gotteswund. Er ist gegangen und dann ist er einfach, hat einen riesen Feuer dort, grösser als wir da, und er ist einmal, wie man es macht, wenn man neu ist, einfach mal da gestanden, der Wand, und hat ein bisschen geschaut, der hat ja niemand gekannt. Und dann hat er gesagt, da habe ich einen Umgang miteinander in dieser Gemeinde beobachtet, der hat mich reingezogen. Der hat mich gezogen zum Evangelium. Das hat mich so neu reingemacht, als er mich mal eingeladen hat zu sich. Ich habe gesagt, ich kann nicht am Morgen auch noch gerade in den Gottesdienst kommen. Ich könnte das mal sehen. Vergesse das nicht mehr. Das Erlebnis in Murten, morgen früh schon mal hergefahren, sind tatsächlich auch hergestanden, die Wand, da niemand kennt. Und einfach mal zugeschaut, wie die miteinander umgehen. Das hat mich tief beeindruckt. Tief beeindruckt. Übertrefft euch gegenseitig, einander Achtung zu erweisen. Und darum ist das auch unser grosses Anliegen, dass wir auch in unserer Gemeinde eine Kultur von der gegenseitigen Wertschätzung pflegen. Ganz natürlich, ganz ehrlich. Die Kultur von der Wertschätzung. Das ist etwas, was der Natur vom Schweizer nicht so liegt. Von der Durchschnittsschweizer reagiert doch so, wenn es gut gelaufen ist, teilt er nichts. Und wenn er nicht zufrieden ist, dann motzt er hinten rum. Der Deutsche ist ein bisschen besser, der sagt, wenn es gut gelaufen ist, oh, es war nicht schlecht. Das ist nicht wertschätzend. Die Bibel braucht für das ein Wort, das ich oft gebraucht habe in der letzten Woche in meiner Predigt, ein theologisches Wort. Wissen Sie welches? Für diese Haltung. Mit F fängt es an. Das ist F, L. Das ist ganz ein wichtiges Wort zum geistlich Wachsen. Das ist Fleisch. Das ist Fleisch, ein theologischer Begriff für die Haltung. Und noch vieles gehört auch noch dazu. Und wir können geistlich nicht wachsen, und wir können lernen und unterscheiden. Das kommt von meinem Fleisch und das kommt vom Heiligen Geist. Ganz entscheidend in Bezug auf unser Thema. Eine Kultur von der Wertschätzung pflegen. Verstehe mich recht, das hat nichts damit zu tun, dass man naiv ist und dass man wegschaut, wo dunkle Flecken sind. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Aber es ist biblisch. Und darum tue ich einmal nach dem Gottesdienst, wenn ich es nicht vergessen, gehe ich zum Musikteam und tue einen Tanz gerne Danke sagen. Das hat nichts mit Psychologie zu tun. Manchmal vergesse ich es auch. Oder auch anderen Danke sagen. Warum? Weil ich als Pastor möchte vorausgehen im Bereich der Wertschätzung. Verstehen Sie mich recht, ich weiss, dass mir das nicht immer gelingt und dass ich Erwartungen enttäusche und es tut mir auch leid. Und ich sage das auch nicht von oben herab. Wir sind das auch in unserer Familie am Üben, am Familientisch. Wertschätzung. Dass man nicht respektlos über andere redet, dass man andere nicht einfach verunglimpft, dass man andere nicht in die Pfanne hält. Aber das Schöne ist, ich sage es nochmal, die Ehrfurcht vor einem lebendigen Gott, gesunde Ehrfurcht, bewirkt auch einen gesunden Respekt vor anderen Menschen und besonders auch noch von unseren Mitchristen. Amen. Ich möchte gerne noch beten zum Schluss. Wir bleiben da mal sitzen, wir singen dann nachher beim Lied. Herr Jesus Christus, danke vielmals für den Gottesdienst. Danke, dass du uns ein bisschen gezeigt hast, wer du wirklich bist. Und vor allem danke mir dem Vater im Himmel, dass wir durch deinen lieben Sohn Jesus dir ganz nahe sein. Dass du uns völlig angenommen hast, dass wir rein sein dürfen durch das, was Jesus da hat am Kreuz. Aber Vater im Himmel, wir dich auch ganz ernst nehmen. Wenn der tiefe Ehrfurcht hat, uns auch darin üben, dass wir kein Unrecht tolerieren in unserem Leben. Und lass uns keine Ruhe, wenn Sachen nicht in der Ordnung sind in unserem Leben. Hilf uns, dass wir diese Sachen in die Ordnung bringen, durch deine Gottesfurcht. Danke aber auch für die vielen, vielen Segnungen von deiner Furcht, von dir. dass wir der Gottesfurcht viel Kraft dürfen danken, viel Freude dürfen heute nachfolgen. Dass du uns Kraft schenkst, durch Gottesfurcht immer wieder neu Ja zu sagen zu den Sachen, wo du Ja sagst, und Nein zu sagen, wo du Nein sagst. Danke, dass du jetzt auch mit uns in die Woche kommst. Und wir bitten dich besonders auch für die Angeschlagenen, für die, die gesundheitlich schwach sind, leidend sind, angefochten sind in unserer Gemeinde, bist du ihnen ganz besonders nah. Lass ihn deine Güte und Wärme spüren. Amen.